Das magische Verhältnis. Das Erfolgsrezept für beinahe jeden Konfliktstil. Die Daten haben wiederholt gezeigt, dass es keinen richtigen Konfliktstil gibt. Alle hier beschriebenen Arten von Paaren können gut zurechtkommen, solange sie die richtige Konfliktmathematik haben. Wenn sie bei den positiven versus negativen Interaktionen das Verhältnis 5:1 einhalten, kommen sie wahrscheinlich bestens klar, ganz gleich, was für ein Paar sie sind. Das heißt genau gesagt, für jede einzelne negative Interaktion zwischen ihnen und ihrem Gegenüber bei einem Streit, eine giftige Bemerkung, Augenverdrehen, eine erhobene Stimme, ein geringschätziger Tonfall oder eine wegwerfende Geste, ein höhnisches oder spöttisches Lächeln, brauchen Sie 5 positive Interaktionen, um diese Negativität auszugleichen. Und das gilt innerhalb des Streits selbst. Außerhalb einer Kontroverse steigt dieses Verhältnis auf 20:1. Für jede einzelne negative Interaktion oder Bemerkung brauchen Sie 20 positive. Wertschätzung, Kontakt, Zuwendung, Komplimente etc. Um im Lauf der Zeit die Negativität auszugleichen. Selbstverständlich ist Positivität während eines Konflikts schwieriger. Wir streiten schließlich. Aber die Daten aus dem Love Lab sind glasklar. Wir müssen das schaffen. Paare, denen es nicht gelang, dauerhaft das Verhältnis 5:1 zu erreichen, blieben auf lange Sicht nicht zusammen. Die schlichte Wahrheit ist, dass in einem Konflikt das Negative wesentlich mehr Gewicht hat als das Positive. Es hat einen Grund, dass das Verhältnis 5:1 und nicht 1:1 ist. Diese Interaktionen sind nicht gleichwertig und lassen sich nicht so leicht ausgleichen. Negativität wirkt durchschlagend. Und Sie brauchen sich nicht eigens in ein Forschungslabor zu setzen und Ihre Streitgespräche zu kodieren, um zu wissen, ob Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin diesem Verhältnis gerecht werden oder nicht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Konflikte in eine Richtung gehen, in der es mehr Negatives als Positives gibt, was bei vielen Paaren der Fall ist, dann haben Sie wahrscheinlich recht. Ihre Konfliktmathematik ist verkehrt. Folglich zählt zu den Dingen, an denen wir in diesem Hörbuch arbeiten werden, wenn wir Ihnen Strategien für erfolgreiches Streiten aufzeigen, wie Sie mehr positive Interaktionen in Ihre Streitigkeiten einbringen können. Das wird ein roter Faden sein, der sich durch alle im Labor getesteten Interventionen zieht, die wir Ihnen vorstellen. Die Konfliktstrategien, mit denen wir hier arbeiten, sind alle ein Stück weit so angelegt, dass sie das Positive ankurbeln und das Negative drosseln, selbst mitten im Krach. Es ist für eine gesunde Beziehung insgesamt und für den Erfolg Ihrer Auseinandersetzungen einfach sehr wichtig, das magische Verhältnis zu treffen, und es ist fast von jedem Ausgangspunkt her möglich, die Sache zu drehen und dieses Ziel zu erreichen. Bringen Sie mehr Positivität in Ihre Konflikte. Positive Interaktionen sind etwa eine Entschuldigung, ein Lächeln, ein Nicken, Mitgefühl äußern. Eine beruhigende Berührung, etwas bestätigen, das Ihr Partner gesagt hat, hervorheben, was Sie und Ihre Partnerin gemeinsam haben, die Verantwortung für Ihren Anteil an der Auseinandersetzung übernehmen. Wenn Sie sagen, gutes Argument oder na gut, auf das hinweisen, was Sie beide richtig machen, an frühere Erfolge bei Konflikten erinnern, ein Scherz, Lachen. Anmerkung. Wir schlagen Ihnen nicht vor, dass Sie mitten im Streit ein Notizbuch und einen Stift herausholen und anfangen, eine Strichliste mit der Anzahl der negativen und der positiven Interaktionen anzulegen. Sie führen ein Streitgespräch mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Partnerin und sind kein Wissenschaftler mit 1000 Stunden Videoaufzeichnung und einer Pausentaste. Jegliche Art von sichtbarem Zählen wird Sie völlig aus dem Gespräch herausreißen. Sie werden nicht die genauen mathematischen Verhältnisse für jedes Streitgespräch herausfinden, das Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin führen. Wir wissen aber von Paaren, dass sie spüren können, ob sie das Verhältnis einhalten oder nicht. Überlegen Sie einmal. Selbst wenn Sie sich über ein Problem aufregten, hatten Sie das Gefühl, gehört zu werden? Gab es Momente, in denen Sie sich erleichtert oder verstanden fühlten? Gab es ein Lachen oder einen Schuss Leichtigkeit bei dem Gespräch? Wenn die Dinge einen Drall ins Negative bekommen, werden Sie es merken. Ein Konflikt fühlt sich nie großartig an, auch wenn er gut läuft. Es kann stressig sein und einen aufregen, wenn man mit dem Partner uneins ist, selbst wenn das Verhältnis der Anteile stimmt. Aber wenn das Verhältnis nicht mehr stimmt, fühlt sich der Streit richtig schlecht an. Die Auseinandersetzung eskaliert, die vier apokalyptischen Reiter erscheinen. Sie fühlen sich vielleicht hoffnungslos und in einer Falle gefangen. Eventuell empfinden sie Zorn und haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Und wenn sie den Anstieg der Negativität spüren, können sie etwas dagegen tun. Sie können sich dazu aufraffen, die Dinge herunterzubremsen, das Gespräch mit Mitgefühl oder Bestätigung anreichern oder jede andere Idee anwenden, die sie als Beispiel für positive Interaktionen gehört haben. Sie können das sogar offenlegen und sagen, ich habe das Gefühl, hier läuft es gerade in die falsche Richtung. Können wir bitte einen Neustart machen? Mehr darüber später. In der Praxis wird das magische Verhältnis, je nach Ihrem Konfliktstil, ein bisschen anders aussehen und sich unterschiedlich anfühlen. Wenn Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin eher konfliktvermeidend sind, kann es anfangs so aussehen, als würden Sie es mühelos hinbekommen. Theoretisch sieht das Verhältnis bei Ihnen unglaublich aus. Sie liegen bei 10:1 oder vielleicht sogar bei 15:1. Sie sind rein positiv. Keinerlei Negativität. Das ist bombensicher, nicht wahr? Nein. Das Verhältnis sieht nur deshalb so gut aus, weil Sie Beschwerden und Probleme gar nicht erst ansprechen. Sie umgehen strittige Punkte, was Ihnen später auf die Füße fallen könnte. Vermeidende Paare können prima zurechtkommen, bis es eine Krise gibt. Die Wissenschaftler und Professoren Rand Conger und Glenn Elder haben eine tiefgreifende soziologische Untersuchung der Dynamik von Farmerfamilien in Amerika während der Farmkrise in den 1980er Jahren vorgenommen, in der es im ländlichen mittleren Westen zu einem plötzlichen und heftigen wirtschaftlichen Niedergang kam. Tausende von Farmern verloren ihre Höfe und ihre Betriebe und einstmals blühende Städte waren bald nur noch ein Schatten ihrer selbst. Conger und Elder untersuchten die Auswirkungen dieses extremen Drucks und Stresses auf Individuen und auf die Beziehungen innerhalb von Familien. Viele von diesen Menschen, die in den ländlichen Gebieten des Mittleren Westens in einer ganz bestimmten Kultur aufgewachsen waren, waren typische Vertreter des vermeidenden Konfliktstils. Den Forschern fiel unter anderem auf, diese Paare, die jetzt vielleicht zum allerersten Mal dazu gezwungen waren, mit Konflikten aufgeladene Gespräche zu führen, weil sie beispielsweise darüber reden mussten, was sie tun sollten, wenn die Bank einen Kredit kündigte, gingen in eine von zwei möglichen Richtungen. Diejenigen, die in ihren Diskussionen darüber, was sie jetzt anfangen sollten, dieses Verhältnis von 5:1 wahren konnten, wurden tatsächlich glücklicher als vorher. Selbst während dieser massiven finanziellen Krise. Die Familie rückte zusammen, besann sich auf all die positiven Faktoren in ihrem Leben und blieb weitgehend konfliktvermeidend, meisterte aber die Krise gut. Die Paare, die dieses Verhältnis nicht wahren konnten, hatten hingegen schwer zu kämpfen, entfernten sich rasch voneinander und verloren den Kontakt. Die Forscher beobachteten, dass bei diesen Paaren der Ehemann jeden Abend bei Tisch buchstäblich ein Stück weiter weg von seiner Frau rückte. Er entfernte sich körperlich, als die beiden auch emotional auseinanderdrifteten. Das spiegelt wieder, was wir klinisch auch in der Covid-19-Zeit gesehen haben. Paaren sämtlicher Konfliktstile, die zu Beginn der Pandemie festen Boden unter den Füßen und ein solides Fundament der Freundschaft und Zuneigung hatten, ging es gut. Vielleicht sogar noch besser als sonst. Paare, die unterschwellig Probleme hatten, litten dagegen sehr. Es gab zwei weit auseinanderklaffende Richtungen. Paare, die in einer stabilen Beziehung lebten, rückten noch enger zusammen, und Paare, die durch eine schwierige Phase gingen, litten plötzlich fürchterlich. Stellen Sie sich einen Riss in einem steinernen Fundament vor, der noch etwas zusätzlichen Druck bekommt. Dann bricht es an dieser Schwachstelle auseinander, die sonst vielleicht noch lange gehalten hätte. Die Gefahr bei vermeidenden Paaren ist, dass Risse weniger sichtbar sind. Sie haben nicht die explosiven, impulsiven oder angespannten, validierenden Auseinandersetzungen, die andere Paare haben, und so kann das emotionale Auseinanderdriften leise geschehen, ohne dass jemand bemerkt, dass das Gebäude in Gefahr ist. Plötzlich geraten diese vermeidenden Partner in eine Situation, in der sie nicht mehr das Verhältnis 5:1 waren. Sie haben den Kontakt verloren und wissen nicht, was sie dagegen unternehmen können. Das sind die Paare, die man manchmal im Restaurant sieht. Sie kommen herein und reden während der ganzen Mahlzeit kein Wort miteinander. Selbst wenn sie wieder in Verbindung kommen wollen, wissen sie nicht, wie sie das anstellen sollen. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin zum vermeidenden Stil neigen, sollten Sie wissen, unsere Daten zeigen, dass Sie prima zurechtkommen können. Das magische Verhältnis zu erreichen, wird Ihnen wahrscheinlich relativ leicht fallen. Da Negativität eher nicht ausgedrückt wird, werden Sie mit ein wenig bewusster Positivität weit kommen. Aber wenn Sie lernen, sich mit Konflikten ein bisschen wohler zu fühlen, wird Ihnen das wirklich helfen. Es ermöglicht Ihnen, mehr übereinander herauszufinden und einander näher zu kommen, was wunderbar ist. Und es wird Sie gegen das Auseinanderdriften und die Unverbundenheit schützen, die gerade vermeidenden Paaren drohen können. Wenn Sie geschickter mit Auseinandersetzungen umzugehen lernen, wird das Ihre Beziehung resilienter machen und ihr helfen, auf den Wellen zu schwimmen, wenn die See rauer wird, was im Leben unvermeidlich vorkommt. Validierer müssen darauf achten, dass der Ausdruck von Bestätigung, Liebe und Wärme auch weiterhin die Oberhand über die Spannung und Negativität behält, die bei einem Streit ganz natürlich aufkommen. Stellen wir uns der Wahrheit: Kontroversen haben einen Sinn und können zu großen Zielen führen, aber auf dem Weg dorthin wird es nicht nur Regenbogen und Rosen geben. Validierer, die in einem Streit recht rational und ruhig sein können, können sich derart auf das Vorgehen fokussieren, dass sie die Positivität aus den Augen verlieren. Fixieren Sie sich nicht so darauf, einen Kompromiss zu erreichen, dass Sie vergessen, dass der Weg dorthin ein entscheidender Teil des Prozesses ist. Denken Sie daran, die Positivität die ganze Zeit auf einem hohen Niveau zu halten, und beherzigen Sie die Vorschläge, die Sie unter "Bringen Sie mehr Positivität in Ihre Konflikte" gehört haben. Es braucht nicht viel, aber es braucht Entschlossenheit. Im Gegensatz dazu werden impulsive Partnerschaften eine Menge Positivität benötigen, damit die Waagschale auf der richtigen Seite schwerer wird. Wir haben vorhin beim Herzog und der Herzogin von Windsor, die reichlich offene Wortgefechte in ihrer Beziehung hatten, ein erfolgreiches Modell dafür gesehen. Sie erinnerten in vielfacher Weise an zwei Sportfechter, aber auch sehr viel Humor und Empathie. Ihre Konflikte kochten hoch und wurden zu leidenschaftlichen Debatten, bei denen sie sich gegenseitig ins Wort fielen und die Stimme erhoben. Aber man hörte auch herzhafte Lachsalven, gefolgt von "gutes Argument". Impulsive müssen jedoch ein Auge auf ihren Humor haben. Wenn diese Paare anfangen, unglücklich zu werden, kann ihr Humor sehr schwarz werden. Wird der Humor bösartig und geht ins Sarkastische, ist er keine Kraft mehr, die Positivität in der Interaktion fördert. Verachtung einer der vier apokalyptischen Reiter wird Ihnen in einem Konflikt niemals dienlich sein. Und bei Impulsiven kann er im Gewand des Humors angeritten kommen. Wovor Sie sich hüten sollten. Vermeider, emotionales Wegdriften und Distanz, zu viel Fokus auf Positivität bis dahin, dass ein Problem gar nicht angesprochen wird. Validierer, steigende Negativität. Fokussieren Sie sich nicht derart auf eine Lösung, dass Sie darüber Positivität, Humor und die Verbundenheit vergessen. Impulsive, lassen Sie Ihren Humor nicht schwarz, sarkastisch oder kritisch werden. Jetzt gibt es noch zwei letzte Konfliktstile, die wir bei der Untersuchung von Paaren identifiziert, aber nicht in die Liste der gesunden und potenziell erfolgreichen Stile aufgenommen haben. Aus dem einfachen Grund, dass diese Stile niemals erfolgreich sein können. Sie heißen feindselig und feindselig distanziert. Feindselige Paare haben mehr Ähnlichkeit mit den Validierern als mit den Impulsiven. Sie sind weniger expressiv, neutraler. Aber statt kooperativ sind sie außerordentlich defensiv. Die Partner wiederholen immer wieder ihre eigene Sichtweise, drücken aber keine Neugier aus, hören nicht zu und arbeiten nicht an einer Lösung. Es gibt jede Menge Vorwürfe mit den Worten immer und nie. Häufig verachten sie einander. Ein Paar, mit dem wir gearbeitet haben, war bereits auf feindseliges Territorium geraten, als es zu uns kam. Dieser Mann und seine Frau waren schon mehr als 15 Jahre verheiratet. Wir werden ihn hier Bill nennen, war der passive, ruhige Typ. Seine Frau, Bobby, war temperamentvoller. Offenkundig war sie zuvor, als sie eine gesündere Dynamik gehabt hatten, eher diejenige, die auf ihn zuging und sich um Kontakt und Engagement bemühte. Ihn vielleicht sogar spielerisch neckte, um ihn zu einer Reaktion zu bewegen. Ein kleines Geplänkel anzustoßen, damit sie sich über etwas zanken konnten. Jetzt war diese Dynamik bösartig und aggressiv geworden. Bobby provozierte Bill wegen jeder Kleinigkeit und ließ ihm keine Ruhe, bis er so zornig wurde, dass er plötzlich hochging und seine ruhige Fassade sprengte. Dann nahm sie seinen Wutanfall mit dem Smartphone auf. Sie hatte eine ganze digitale Bibliothek mit Aufnahmen davon, wie er völlig ausrastete. Sie kam zur Therapie, zückte ihr Handy mit den Videos und bestand darauf, dass wir sie anschauten, als Beweis dafür, wie schrecklich er war. Ihre Konflikte waren zwar emotionsgeladen, aber auch unglaublich feindselig, völlig bar jeder positiven Interaktion und durchzogen von Verachtung, Kritik und Rechtfertigung. Du bist eiskalt, du hast deine Sexualität vollständig eingebüßt, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob du überhaupt eine Frau bist. Sie? Wie kannst du es wagen? Du bist den ganzen Tag weg, während ich deine Kinder großziehe. Du hast deine Patienten gerne bewusstlos, nicht wahr? Ich wette, dir wäre es am liebsten, ich wäre auch bewusstlos, dann könntest du mich einfach vögeln. Der Unterschied liegt auch hier wieder im Verhältnis positiv zu negativ. Diese Streitigkeiten eskalieren, was auch bei impulsiven und sogar bei validierenden Paaren geschehen kann, aber sie haben nichts mehr von der Positivität, den Momenten der Bestätigung, des Humors, der Empathie oder des Einlenkens, die gesunde Paare an den Tag legen. Wie fühlt es sich also an, in einer feindseligen Dynamik zu stecken, im Gegensatz zu einer gesunden impulsiven? Nun, sowohl bei impulsiven als auch bei validierenden Paaren besteht immer das Risiko, dass der Konflikt sich in überwiegend negative Interaktionen hochschrauben kann. Wir sind Menschen. Wir fühlen uns überwältigt, werden wütend, greifen den anderen in unfairer Weise an. Der entscheidende Unterschied ist, dass bei gesunden Konfliktstilen die Kurskorrektur noch immer funktioniert. Einer von beiden oder alle beide bremsen das Tempo herunter. Sie entschärfen jede sich aufbauende Feindseligkeit gezielt mit dem Einsatz von Positivität. Das kann von einer direkten Entschuldigung über ein einfaches Nicken für »Okay, ich sehe, was du meinst« bis hin zu einem kleinen Insiderwitz reichen, der die aufsteigende Spannung durchbricht. Wenn Paare in einer feindseligen Dynamik stecken, scheinen sie hingegen die Spirale der Negativität geradezu zu genießen. Sie steigen nie aus ihr aus und versuchen es auch gar nicht. Es gibt keine Versöhnungsversuche, nicht einmal gescheiterte. Gesunde, impulsive Paare drücken eine Menge Gefühle aus: Ärger, Zorn, Traurigkeit, Enttäuschung. Manchmal sind sie vielleicht wutentbrannt, manchmal weinen sie, die Lautstärke geht hoch. Das alles kann Teil des impulsiven Repertoires sein. Bei feindseligen Paaren kommen fast immer die vier apokalyptischen Reiter zum Einsatz: überwiegend Verachtung, dann Kritik und Rechtfertigung. Ein feindseliger Konflikt fühlt sich wie ein Boxkampf an. Wer landet den Knockout-Schlag? Feindselig distanzierte Paare sind sogar noch weiter auseinandergerückt. Sie machen sich nicht einmal mehr die Mühe zu streiten. Bei einem Konflikt werden sie einander angreifen, aber sie sind an dem Punkt angekommen, an dem ihnen meistens alles egal ist. Ein Paar im Alter von Mitte 50 kam zu uns, um noch einen allerletzten Versuch zu machen, seine Ehe zu retten. Die beiden waren sich nicht sicher, ob es überhaupt noch etwas zu retten gab, wollten aber jede Möglichkeit ergreifen, ehe sie aufgaben. Sie waren lange zusammen gewesen. Die Kinder waren erwachsen und studierten. Beide arbeiteten in Vollzeit. Er war Ingenieur, sie Buchhalterin. Und es kam ihnen vor, als hätten sie sich mit der Zeit immer weiter auseinandergelebt. Als sie in unserer Praxis darüber sprachen, waren ihre Worte scharf und bitter. Aber es kam nie zu einem richtigen Streit. Dafür war nicht mehr genug Leidenschaft da. »Weißt du was?«, fragte sie. »Obwohl wir so viele Jahre zusammen waren, glaube ich nicht, dass du überhaupt sehr viel über mich weißt.« Ihr Mann war ruhig und reserviert. Er hatte die Gewohnheit, sich an den Mund zu fassen, während er über eine Antwort nachdachte. »Ich würde sagen, das stimmt für alle beide«, erwiderte er schließlich. »Hast du eine Ahnung, wie einsam ich mich dabei fühle?« »Glaubst du, ich bin nicht einsam?«, fragte er. »Ich habe einfach gelernt, damit zu leben.« »Du bist einfach ein gefühlloser Mensch«, sagte sie sachlich. »Das warst du schon immer. Ich schätze, in Wahrheit habe ich schlicht einen kaltherzigen Ingenieur geheiratet. Du denkst nur an dich selbst. Du hättest wahrscheinlich besser allein leben und niemals heiraten sollen. Jetzt stehen wir da. 20 Jahre verheiratet, mit zwei Kindern, alles bricht auseinander und es macht dir nicht einmal etwas aus.« »Das stimmt«, sagte er ausdruckslos, »im Grunde eigentlich nicht.« So liefen all ihre Gespräche. Beide hatten sich in ihren je eigenen Schmerz eingesponnen, brachten sehr wenig Empathie füreinander auf und konnten sich nicht einmal dazu aufraffen, richtig zu streiten. Als sie versuchte, ihn zu provozieren, indem sie sagte, »Es macht dir nichts aus«, nahm er die Provokation nicht an. Er stimmte ihr einfach zu. Feindselig distanzierte Paare haben sogar den Konflikt als Brücke zum Kontakt verloren. Die Beziehung ist zu einem Zermürbungskrieg geworden, bei dem im Laufe der Zeit beide Seiten aufgerieben werden. Jetzt ist ein riesiger Streifen Niemandsland zwischen ihnen. Ab und zu schießen sie über den Trennstreifen hinweg aufeinander, aber es gibt keine gesunde Auseinandersetzung. Finden diese Paare noch einmal vom Rande des Abgrunds zurück? Bei den beiden Beispielen von Paaren mit einer feindseligen Dynamik war die Ehe des ersten Paars nicht mehr zu retten, während das zweite in der Therapie mit Hilfe von Unterstützung große Fortschritte machte. Das feindselig distanzierte Paar von eben beschloss, sich zu trennen, aber bei beiden Dynamiken ist eine umfassendere Intervention nötig. Die anhaltende Feindseligkeit kann Ehe Nummer 1 so gut wie zerstört haben. Der einzige Weg, hier weiterzukommen, ist vielleicht, sich vorzustellen, die Ehe sei vorbei und dann die Arbeit auf sich zu nehmen, noch einmal neu zu beginnen. Die Partner brauchen professionelle Hilfe, um eine gesunde Beziehung basierend auf Vertrauen, Verlässlichkeit und Freundschaft von Grund auf neu zu entwickeln. Ein gut ausgebildeter Therapeut kann Ihnen helfen, wieder von vorn anzufangen und Ehe Nummer zwei auf einem solideren Fundament aufzubauen. Falls Sie Hilfe benötigen, um jemanden zu finden, im Gottman Referral Network, einer kostenlosen Datenbank unter der Adresse www.gottmanreferralnetwork.com, finden Sie unter Country und Germany Switzerland Therapeuten in Deutschland und der Schweiz, die in der Gottman-Methode ausgebildet sind und datenbasierte Gottman-Techniken zum Beziehungsaufbau nutzen. Ganz gleich, wo Sie sich auf dem Spektrum der gesunden Konfliktstile befinden. Und bei einigen mischt sich das etwas, Validierer, die zum Impulsiven tendieren oder umgekehrt, wir alle sollten es uns zur Gewohnheit machen, unsere Konflikte mit Freundlichkeit und Positivität anzureichern, so oft wir können. Letztlich kann jeder der drei wichtigsten Konfliktstile zu Glück und Erfolg führen, vorausgesetzt, das richtige mathematische Verhältnis von positiv zu negativ wird eingehalten. Ein bisschen kniffliger kann es werden, wenn Paare unterschiedliche Konfliktstile haben oder, um es wissenschaftlicher auszudrücken, wenn ihre Meta-Emotionen nicht zusammenpassen. Unverträglichkeit der Meta-Emotionen. Ein Rezept für Missverständnisse. Wie drücken Sie Emotionen aus? Wie gehen Sie mit Ihren eigenen Emotionen um? Was denken Sie, wie andere mit Ihren Emotionen umgehen sollten? Mit dem Begriff Meta-Emotion ist im Grunde gemeint, welche Gefühle wir in Bezug auf Gefühle haben. Wenn Paare beim Konfliktstil nicht auf der gleichen Linie liegen, haben sie oft unterschiedliche Einstellungen dazu, wie Emotionen ausgedrückt werden sollten und wie man mit ihnen umgehen sollte, was wir Unverträglichkeit der Meta-Emotionen, Meta-Emotion Mismatch nennen. Tyler und Noah, die wir weiter vorn in diesem Kapitel kennengelernt haben, sind ein perfektes Beispiel dafür. Der eine, Noah, der dazu neigt, sich zurückzuziehen und Tyler bei einer hitzigen Debatte mit Mauern zu begegnen, glaubt, dass man negative Emotionen meiden sollte. Der andere, Tyler, der das Gefühl hat, auf ein eiskaltes Gegenüber zu treffen und sich durch die Weigerung seines Partners, sich über anstehende Probleme mit ihm auseinanderzusetzen, zurückgewiesen fühlt, glaubt, sie sollten ausgedrückt werden und man solle ihnen auf den Grund gehen. Das verträgt sich nicht. Wir haben hier ein klassisches Beispiel für einen Vermeider, der es mit einem Impulsiven zu tun hat. Ein Impulsiver empfindet einen Vermeider als distanziert und kaltschnäuzig. Er interpretiert das Verhalten des Vermeiders so, als würde der sagen, das ist mir nicht wichtig genug, um mich damit zu befassen. Impulsive wie Tyler suchen nach Leidenschaftlichkeit. Sie wollen, dass sich ihr Partner verletzlich macht, und zwar auf der Stelle. Gleichzeitig ist das genau das, was die Vermeider umgehen wollen. Sie reden lieber nicht über Dinge und halten sich dadurch Konflikte vom Leib. Bei den 40.000 Paaren in unserer internationalen Studie war das ein riesiger Faktor. 83% aller heterosexuellen Paare hatten Probleme aufgrund der Tatsache, dass ihre Meta-Emotionen nicht zusammenpassten, dicht gefolgt von Schwulen 77% und lesbischen Paaren 73%. Die meisten Paare, die bei uns Unterstützung suchten, hatten ebenfalls damit zu kämpfen. Interessanterweise stieß John bei seiner Arbeit im Love Lab nicht auf so hohe Prozentsätze von Unverträglichkeit bei seinen Studienteilnehmern, die keine Therapie machen wollten, sondern die einfach aus der Durchschnittsbevölkerung kamen, zeigte sich, dass viele im Konfliktstil auf der gleichen Linie lagen. Was vielleicht auch ein Grund dafür war, dass sie sich überhaupt ineinander verliebt hatten. Sie hatten eine gemeinsame emotionale Sprache. Julie hingegen, die therapeutisch mit Paaren arbeitet, die Hilfestellung brauchen, stieß ständig auf die Unverträglichkeit von Konfliktstilen. Eine plausible Erklärung dafür wäre, dass Paare mit einer Unverträglichkeit der Meta-Emotionen sich von selbst als therapiebedürftig einstufen, weil sie auf eine Stelle ihrer Beziehung gestoßen sind, an der sie große Mühe haben, zueinander durchzudringen. Kurz gesagt, wenn die Metaemotionen nicht zusammenpassen, ist es für zwei Menschen schwieriger, in Konflikten zu kommunizieren. Aber nicht alle Unverträglichkeiten sind gleich beschaffen. Werfen wir einen Blick auf jede einzelne. Vermeider, Validierer. Ein Vermeider, der eine validierende Partnerin hat oder umgekehrt, wird wahrscheinlich nicht allzu große Probleme bekommen, weil die Stile nicht zusammenpassen. Sie sind nämlich immer noch einigermaßen kompatibel in ihrer Einstellung zu Gefühlen. Bei einem Paar, an das wir denken, war Hans der Vermeider, Beth die Validierende. Er war in Deutschland geboren und aufgewachsen. In seiner Kindheit und Jugend stritten sich die Eltern niemals vor ihm. Es gab aber einen in der Familie, seinen Großvater väterlicherseits, der impulsiv war. Er war Alkoholiker und brüllte die Enkel wütend an, wenn sie irgendetwas falsch gemacht hatten. Hans lernte, ihm aus dem Weg zu gehen, und er lernte auch, Auseinandersetzungen zu vermeiden. Bis ins Erwachsenenalter, in die Ehe und Elternschaft hinein, glaubte er, es sei das Beste, einen Bogen um Reibungspunkte zu machen. Er hatte Angst, dass selbst der harmloseste Streit schnell aus dem Ruder laufen und explosiv werden könnte. Es war besser, sich gar nicht erst auf etwas Heikles einzulassen. Beth hatte bei Konflikten einen validierenden Stil. Sie war eine Frau, die Probleme löste. Sie war in einer Familie aufgewachsen, die Kontroversen in einer vorgehensorientierten Weise im Stil eines Managers anging. Lasst uns einen Weg austüfteln, der alle glücklich macht, soweit das irgend möglich ist. Sie steuerte Diskussionen in aller Ruhe. Doch gelegentlich schlich sich ein Schuss Emotion ein. Mit der Zeit war ihr jedoch aufgefallen, dass Hans schon alarmiert war, sobald sie nur minimal frustriert klang oder etwas die Stimme hob, wenn sie beispielsweise eine Debatte über die Wahl eines Ferienorts führten. Er klingte sich dann sehr schnell aus und verschob das Gespräch auf später. Sie versuchte, Diskussionen ausgewogen und ruhig zu halten, weil sie wusste, dass ihr Mann eher einen produktiven Beitrag leisten würde, wenn sie Emotionen aus dem Spiel ließ. Im Allgemeinen lief alles ziemlich glatt, bis eines Tages eines ihrer Kinder ein Problem in der Schule bekam. Der Junge war zerstreut und hatte sich im Unterricht daneben benommen. Beth hatte das Gefühl, dass die Lehrerin ausgesprochen schlecht mit ihm umging. Sie beschämte ihn, bestrafte ihn und machte ihn dadurch noch rebellischer und trotziger. Aber sie war sich nicht sicher, was sie tun sollte oder unternehmen konnte. Sie hatte wenig Lust auf eine Konfrontation, und wie ihrem Mann war es auch ihr erheblich lieber, wenn Konfliktgespräche ruhig blieben. Sie fürchtete, dass das Gespräch mit dieser Lehrerin nicht gut laufen und sie sich überwältigt fühlen würde. Aber gleichzeitig konnte sie die Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen. Ihr Sohn brauchte ihre Unterstützung. Hans war strikt gegen jede Intervention. Seine Haltung war, der Junge soll selbst damit fertig werden, er wird einfach eine Lösung finden müssen. Hinter dieser Fassade lauerte jedoch eine tief sitzende Angst vor Konfrontationen und Konflikten. Beth war frustriert. Auch sie fühlte sich beim Gedanken an die Lehrerin eingeschüchtert. Sie brauchte die Rückendeckung ihres Mannes als Partner und Vater. Und er wollte die Sache nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Als sie wegen dieser Geschichte zu uns kamen, befassten wir uns sofort mit ihrem Hintergrund, um an die Wurzel des Problems zu kommen. Wir forschten nach, warum er so panische Angst vor Wut hatte, wie es kam, dass seine frühen Erfahrungen in der Familie sich in Konfliktvermeidung bis heute verwandelt hatten. Beth erfuhr bei dieser Gelegenheit erstmals davon. Jetzt verstand sie, warum er so heftig reagierte, wenn ihre Stimme auch nur eine Spur lauter wurde. Und sie sprach von ihrer eigenen Angst, dass sie dann, wenn diese Lehrerin ernstlich wütend auf sie wurde, weil Beth zu beeinflussen versuchte, wie sie mit dem Kind umging, einfach dicht machen oder klein beigeben würde. Als Validiererin wurde sie von starken Emotionen oder Impulsivität leicht überwältigt. Ich möchte einfach, dass du mitgehst und da bist, damit sie sieht, dass wir ein Team sind, erklärte Beth. Ich kann das machen, aber ich kann es nicht allein machen. Zwei sind besser als einer. Von diesem Argument umgestimmt war Hans bereit, als Rückendeckung mitzugehen. Beth würde die Führung übernehmen und er würde als Echo dienen. Mit dieser Rolle fühlte er sich ein klein wenig wohler, aber sie machte ihn immer noch nervös. Im Endeffekt verlief die Begegnung gut und die beiden präsentierten eine geschlossene Front. Beth war diplomatisch, die Lehrerin war einigermaßen zugänglich, das Gespräch war produktiv. Nichts von dem, was sie in Bezug auf einen explosiven Konflikt gefürchtet hatten, trat ein. Dieses Paar hatte zwar zwei unterschiedliche Stile, aber mit einem kleinen Anstoß von uns konnten sich die beiden aufeinander zubewegen. Vermeider und Validierer haben ein hohes Maß an Überschneidung bezüglich ihrer Einstellung zu Auseinandersetzungen. Wenn sie dem Stil des anderen und seiner Konfliktgeschichte etwas Aufmerksamkeit schenken, können sie prima klarkommen. Validierer, Impulsive. Bei der unverträglichen Kombination von impulsiv und validierend kann sich der Validierer von dem hochemotionalen Stil überwältigt und überflutet fühlen, mit dem sich der Impulsive in die Debatte wirft, während der Impulsive frustriert ist, weil er nicht durchdringt und seinen Einsatz verdoppelt, die Lautstärke erhöht und manchmal auch ins Boshafte kippt. Derek und Tamara, ein junges Paar mit einem 9-jährigen Sohn, waren gerade von Atlanta ins ländliche Tennessee umgezogen. Hinter dem Haus gab es einen Holzstapel, neben dem der Junge gerne spielte und Festungen baute. Eines Tages kam er schreiend ins Haus zu Tamara gerannt. Er war von einer Schlange gebissen worden. Tamara, die tendenziell impulsiv war, ging hoch wie eine Rakete. Sie war zu Tode erschrocken. Auch noch, als der Arzt die Bisswunde gesäubert und ihr versichert hatte, dass die Schlange nicht giftig gewesen war. Beim nächsten Mal konnte sie aber giftig sein. Wahrscheinlich wimmelt es da draußen nur so von Schlangen, schrie sie ihren Mann schon entgegen, kaum dass er das Haus betrat. Was willst du dagegen unternehmen? Warum hast du diesen Holzstapel nicht schon woanders hingeräumt? Er hätte gar nicht erst so nahe am Haus sein sollen. Derek ging die Sache rational an, nicht vermeidend, aber logisch. Schatz, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das noch einmal passiert, meinte er. Ich verstehe, dass du Angst hast, aber ich denke, alles wird gut gehen. Ich werde den Holzstoß am Wochenende versetzen und bis dahin überlegen wir uns am besten eine vernünftige Lösung. Vielleicht sollte der Junge einfach nicht dort draußen spielen, bis ich dazu komme. »Ich will aber nicht vernünftig sein«, rief sie wütend. »Hier geht es um das Leben unseres Sohnes. Willst du unseren Sohn dem Tod ausliefern?« »Tamara, wir brauchen doch nicht so dramatisch zu sein.« »Ach, du nennst das dramatisch. Wenn ich versuche, unser Kind zu schützen, während du keine 10 Minuten in deinem knallvollen Zeitplan findest, um einen Stapel Holz zu versetzen. Wann wirst du das machen?« »Am Wochenende habe ich Zeit dafür, Tamara. Meine Güte!« Wir hätten niemals hierher ziehen sollen. An dieser Stelle beginnt Derek, der sich überwältigt fühlt und dem nichts mehr einfällt, was er ihr antworten könnte, sich auszuklinken. Bei manchen Kombinationen von validierend und impulsiv kann diese Dynamik im Lauf der Zeit eskalieren. Der Impulsive, der in einer langen Reihe von Konflikten nicht die Reaktion bekommt, die er sich wünscht, wird immer häufiger feindselig und zunehmend negativ, wenn er versucht, zum anderen durchzudringen. Als Reaktion darauf wird der Validierer immer distanzierter und keiner erreicht noch in irgendeiner Weise den anderen. Wenn das so weitergeht, nehmen Verachtung und Mauern stetig zu und wir landen im Bereich der Feindseligkeit. Dieses Paar war jedoch im Ganzen durch eine feste Freundschaft verbunden. Allerdings litten beide darunter, dass sie inzwischen nicht mehr genügend Zeit miteinander verbringen konnten. Die neue Arbeitsstelle hatte Derek länger als gewohnt von zu Hause ferngehalten und beide empfanden die Einbuße an gemeinsamer Zeit als schmerzhaft. Dadurch gab es weniger Gelegenheiten, sich einander zuzuwenden und mehr Gelegenheiten für Konflikte und Missverständnisse. Und da Tamara impulsiv war, wollte sie bei diesem Problem ein unmittelbares, intensives Engagement von Derek. Und als sie das nicht bekam, weil er versuchte, die Situation zu entschärfen, drehte sie erst recht hoch. Damit es für sie besser lief, mussten wir mit Derek daran arbeiten, sich wirklich in Tamaras Lage zu versetzen, damit er ein Gefühl dafür bekam, was es heißt, Mutter zu sein und hauptsächlich zu Hause und für ein Kind zuständig zu sein, wie es sich anfühlte, diese unglaubliche Verletzlichkeit und Angst zu spüren. Sein validierender Stil trieb ihn dazu an, die Beilegung des Konflikts als sein primäres Ziel anzusehen. Er fokussierte sich weniger darauf, ihre Perspektive zu verstehen, als darauf, sie zu beruhigen und ihr Erleichterung zu verschaffen. Er war gelassen und beruhigend. Aber sie brauchte jemanden, der sich mit ihr gemeinsam Sorgen machte, damit sie sich nicht so allein fühlte. Als er seine Taktik bei Auseinandersetzungen veränderte und sie mehr bestätigte, ironischerweise musste ausgerechnet ein Validierer lernen, wie man wirklich validiert, war das sehr effektiv. Tamara hatte noch immer einen eher impulsiven Stil und neigte dazu, öfter hochemotional zu sein als Derek, aber wenn er die Sorgen anerkannte, die sie ansprach, dann senkte das die Temperatur der Debatte erheblich ab, und zwar in einem Bereich, in dem sich Derek nicht mehr so leicht überwältigt fühlte. Die Kombination impulsiv-validierend hat ihre Herausforderungen, aber dieses Paar fand zu einer glücklichen Beziehung. Impulsive Vermeider. Die Unverträglichkeit zwischen Vermeider und Impulsiven ist, ehrlich gesagt, am schwersten zu handhaben. Hier fühlt sich der vermeidende Partner oft anfangs von der lebendigen Energie des Impulsiven angezogen, siehe Gegensätze ziehen sich an, aber wenn sich die beiden zusammentun, kommt die dunkle Seite zum Vorschein. Sie sprechen ganz und gar nicht dieselbe Sprache. Meist trennen sie sich rasch wieder, bei dieser Kombination ist die Scheidungsrate hoch. Wenn sie zusammenbleiben, haben sie ein hohes Risiko, in die Feindseligkeit zu driften. Dave war zum Beispiel impulsiv, jemand, der sich bei Konflikten intensiv engagierte. Er fühlte sich wohl mit Kontroversen, suchte den Streit sogar. Für ihn war das eine eigene, ganz legitime Form der Interaktion. Ihm machte ein bisschen Reibung Spaß. Er fand sie aufregend und sogar erotisch. Seine Frau Lila war aber eher konfliktvermeidend. Sie fühlte sich bei einem Streit zutiefst unwohl und neigte dazu zu erstarren oder sich angegriffen zu fühlen, wenn er versuchte, sie in ein spielerisches Gefecht zu verwickeln. Wenn sie nicht so reagierte, wie er gehofft hatte, fing er an, sie zu necken. Er fand das lustig. Ein impulsives Gegenüber hätte das unter vergleichbaren Umständen vielleicht auch getan und ihn seinerseits ebenfalls geneckt. Doch mit Lila klappte das überhaupt nicht. Sie fand es beleidigend, fühlte sich in die Ecke gedrängt und angegriffen. Als sie eines Abends auf einem Valet-Parkplatz zu viel bezahlt hatte, zog er sie auf dem Heimweg auf. »Du lässt dir von denen einfach auf der Nase herumtanzen«, sagte er. »Sei beim nächsten Mal bloß nicht wieder so eine Lusche. Leben wir nicht eigentlich im Zeitalter der Emanzipation? Hast du nicht gesagt, du wärst Feministin? Sei doch kein solcher Angsthase.« Sie, leise, »sag doch nicht sowas.« Ungerührt zündelte er weiter. »Bist du aber«, fuhr er fort, »wie ein nettes kleines Mäuschen. Du bist ja auch im Schlafzimmer ein Angsthase.« Sie drehte ihm den Rücken zu und schaute aus dem Fenster. Sie empfand seine Neckerei als Angriff, er ihr Schweigen als kalte Zurückweisung. Als Impulsiver wollte er gerne, dass sie zurückschoss und vielleicht sagte, »Du kommst so schnell, dass uns gar keine Zeit bleibt, Spaß zu haben.« Diese Bemerkung würde ihn vielleicht ein bisschen kränken, aber ein solches Aufblitzen von Kampfgeist fände er anziehend. Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. De facto war dieser Mangel an Übereinstimmung jedoch zu groß für die beiden. Sie konnten einander keine guten Partner sein. Sie empfand sein Verhalten als grausam, er erlebte sie als kalt und verschlossen. Kurz gesagt, manche Diskrepanzen zwischen den Meta-Emotionen stellen eine größere Herausforderung dar als andere. Und es ist hilfreich, wenn Sie sich überlegen, an welcher Stelle des Spektrums von Konfliktstilen Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin angesiedelt sind. Je weiter die Überzeugung zweier Personen in Bezug darauf, wie, wann und wo Emotionen erlebt und ausgedrückt werden sollten, voneinander entfernt sind, desto wahrscheinlicher geraten sie bei einer Auseinandersetzung in raue See. Einfach, weil sie in der Tiefe ihres Herzens so unterschiedlich kommunizieren möchten und fundamental gegensätzliche Glaubenssätze in Bezug darauf haben, was ein Konflikt überhaupt ist. Für den einen ist er etwas, was er um jeden Preis vermeiden möchte, etwas, was Überflutung und ein extremes Gefühl des Überwältigtwerdens auslöst. Für den anderen ist er ein zentraler Weg, Probleme zu bearbeiten und sich näher zu kommen. Hier prallen zwei Kulturen aufeinander. Sie sprechen nicht dieselbe Sprache. Die Daten zeigen, dass wir normalerweise, falls die Lage nicht schon in den Bereich der Feindseligkeit gerutscht ist, sodass es wieder anders aussieht, nicht die Absicht haben, einander im Streit zu verletzen. Bei einer unserer Studien im Love Lab nahmen wir uns vor, die Korrelation von Absicht und Wirkung zu messen. Wenn die Probanden kritisch oder geringschätzig waren, wenn sie ihre Partner verletzten und das Gefühl der Überflutung bei ihnen auslösten, taten sie das dann vorsätzlich? Versuchten sie, einander zu verletzen? Die Antwort lautete in der großen Mehrzahl der Fälle nein. Wir filmten Streitgespräche und baten die beteiligten Paare dann, sich das Band mit ihrem eigenen Streit anzusehen. Dabei saßen sie an einem Schaltpult, an dem sie an einer Wählscheibe drehen konnten, um ihre Zuordnung einer jeden Einheit des Streits in die beiden Kategorien Absicht und Wirkung vorzunehmen. Sie sollten die Wirkung, die ihr Partner oder ihre Partnerin auf sie hatte, daraufhin beurteilen, wie positiv oder negativ ein Kommentar oder ein Verhalten sie berührt hatte. Gleichzeitig verzeichnete das Gegenüber seine Absicht in diesem Moment. Dabei stellten wir fest, die Wirkung entsprach nicht der Absicht. Die Streitenden hatten fast nie eine böswillige Absicht. Sie versuchten alle einfach, sich verständlich zu machen. Das Auseinanderklaffen von Gefühlen über Gefühle gehört zu den zentralsten, grundlegendsten Kulturkonflikten, die man in einer Liebespartnerschaft erleben kann. Es prägt alles sehr tiefgreifend, auch ihre Konflikte. Und alle Konfliktstile divergieren in einer ganz spezifischen und sehr einflussreichen Hinsicht, wie sie mit dem Überzeugen umgehen, einem der drei Stadien eines Streits. Die Stadien eines Streits. Jeder Streit hat die gleiche Grundstruktur und die sieht so aus. Erstens erstellen wir eine Agenda. Ein Partner oder beide bringen ihr Anliegen vor. Zweitens versuchen wir uns gegenseitig von unserer Ansicht zu überzeugen, damit der andere auf unsere Seite wechselt. Drittens versuchen wir, einen Kompromiss zu erreichen. Agenda, Überzeugung und Versuch, einen Kompromiss zu erreichen, das sind die drei Phasen eines Streits. Worin sich all unsere Konfliktstile unterscheiden, ist das Überzeugen. Der Konfliktvermeider möchte das Stadium des Überzeugens am liebsten ganz auslassen. In seiner Vorstellung hat es wenig Sinn. Das ist eine Senkgrube, denkt er. Ich kann den anderen sowieso nicht überzeugen, am besten lassen wir das einfach hinter uns. Der impulsive Streiter möchte hingegen gleich mit dem Überzeugen loslegen und den Teil auslassen, bei dem es gilt, sich den Standpunkt des Partners oder der Partnerin anzuhören. Validierer durchlaufen die Phasen methodischer, machen sich aber oft ein bisschen zu früh ans Überzeugen und sind zu sehr darum besorgt, die Dinge nett und freundlich zu halten, um tief genug zu gehen. Sie können das Überzeugen ein bisschen länger aufschieben als die impulsiven Paare, bringen es aber oft nicht fertig, sich damit lange genug zurückzuhalten, um das Problem richtig auszuleuchten. Nehmen wir als Beispiel ein klassisches Szenario, einen Streit ums Geld. Er hat mehr ausgegeben, als sie mit einem guten Gefühl tolerieren kann, und sie gerät unter Stress. Wenn die beiden Validierer sind, könnte das Gespräch so aussehen. Die Anatomie eines Streits. Eine Agenda erstellen. Sie: Ich habe gestern Abend die Auszüge des Girokontos durchgesehen und mir ist aufgefallen, dass dort eine Menge Sonderausgaben drinstehen. Sieht so aus, als würde es diesen Monat wieder knapp werden. Haben wir diese Campingartikel wirklich gebraucht? Er: Ja, schon. Wir haben doch geplant, mit den Davis diesen Wochenendausflug zu machen, erinnerst du dich? Die Kinder haben alle einen Schlafsack gebraucht. Ich weiß. Ich habe nur den Eindruck, dass immer irgendetwas auftaucht. Wir sagen dauernd, wir wollen sparen, und dann tun wir es nie. Ach komm, geben wir wirklich so viel aus? Ich weiß, dass wir ein bisschen sparen müssen, aber was sollen wir machen? Sollen wir nie ein bisschen Spaß haben? Ich wäre froh, wir könnten ein bisschen sparen, aber Schatz, wir sparen in Wirklichkeit einfach gar nichts. Überzeugen. Er: Habe ich dir eigentlich mal von meinem Onkel Brody erzählt? Niemand wusste, dass er ein Multimillionär war. Brody hat einfach gespart und gespart. Er hielt sich von der Familie fern. Er kam zu Familientreffen, aber er war ein sehr stiller Bursche, der sich praktisch unsichtbar machte. Mit 50 ging er in den Ruhestand. Aber dann bekam er plötzlich einen Herzinfarkt und starb. Dann stellte sich heraus, dass er 5 Millionen Dollar gespart und nie einen Penny für sich selbst ausgegeben hatte. Er lebte in einem kleinen Apartment und reiste nie. Er hatte einen tollen Job bei Microsoft, jede Menge Aktien und kam nie dazu, etwas davon zu genießen. Sie? Okay, aber wie war es bei meinen Eltern? Sie haben Geld für Schnickschnack ausgegeben, und wenn wir dann wirklich mal etwas brauchten, wie damals, als der Motor von unserem Auto kaputt ging und wir ihn reparieren lassen mussten, konnten wir uns das nicht leisten. Wir waren immer im Rückstand und hatten nie genug. Das war so stressig. So kann ich nicht leben. Ich brauche nicht so zu sein wie dein Onkel Brody, aber ich möchte etwas für Reisen und Abenteuer sparen. Jetzt hast du dir aber selber widersprochen. Sparen wir für die Zukunft oder sparen wir für Reisen und Abenteuer? Ich hasse es, den ganzen Tag über Geld nachzudenken und jeden Pfennig zweimal umzudrehen. So will ich nicht leben. Versuch, einen Kompromiss zu finden. Sie? Okay, okay. Ich höre, was du sagst. Aber du kannst nicht einfach ausgeben, was immer du willst und wann immer du willst. Wir haben diesen Monat mehr auf der Kreditkarte, als wir bezahlen können. Es kostet eine Menge Zinsen, weißt du das nicht? Wir werden für deine Lattes am Morgen bezahlen, bis wir ins Grab sinken. Wir müssen uns einen Ausgabenplan überlegen, den wir einhalten können. Ich werde es versuchen, aber der Plan kann nicht sein, diese Woche $0 ausgeben. Das ist nicht vernünftig. Wie wäre es, wenn wir uns auf eine bestimmte Summe Bargeld einigen, die wir Anfang der Woche abheben? Und wenn sie aufgebraucht ist, gibst du nichts mehr aus. Könntest du das so machen? Bitte beachten Sie, dass bei diesem validierenden Paar zwar eine gewisse Spannung aufkommt, aber die beiden ziemlich ruhig bleiben. Beide legen ihre Schwierigkeiten dar. Aber in der Phase der Überzeugung nehmen sie sich nicht viel Zeit, die tieferen Gefühle zu erforschen, die sie beide in Bezug auf Geld, Sicherheit und das, was im Leben zählt, haben. Sie sind daran interessiert, voranzukommen und eine Lösung zu finden. Aber da sie nicht über die tiefer liegenden Probleme sprechen, kann es sein, dass die Lösung, die sie relativ friedlich gefunden haben, nicht hält. Es kann ihnen passieren, dass sie einen Monat später wieder exakt dasselbe Gespräch führen, wenn auf dem Girokonto erneut zu wenig Geld ist. Wie könnten Paare, die auf dem Spektrum der Konfliktstile anderswo angesiedelt sind, mit einem solchen Problem umgehen? Bei einem vermeidenden Paar würde dieser Streit einfach nach der Erstellung einer Agenda aufhören. Die beiden würden niemals bis zum Überzeugen vordringen. Stattdessen werden sie sich auf das Positive in ihrem Leben konzentrieren und einander versichern, dass sie sich darüber eigentlich gar keine Sorgen zu machen brauchen. Er? Wir sparen im Augenblick nicht viel. Aber schau, wir haben beide einen Job, in dem es gut läuft, sodass wir bald eine Beförderung bekommen müssten. Wahrscheinlich können wir dann nächstes Jahr anfangen zu sparen. Sie? Ja, das stimmt. Wir kommen gut klar. Das Haus gehört uns, selbst wenn wir noch lange an der Hypothek abzuzahlen haben. Und Hypothekenraten abzuzahlen ist auch so ähnlich wie auf ein Sparkonto einzuzahlen. Und die Kinder freuen sich auf den Campingausflug. Ich denke, die Ausgabe war in Ordnung. Ein impulsives Paar wird sich kaum Luft lassen, eine Agenda zu erstellen. Sie legen sofort mit dem Überzeugen los. Sie? Ich sehe, du hast Campingutensilien gekauft, obwohl ich dir gesagt habe, dass wir diesen Monat knapp bei Kasse sind. Wann fangen wir endlich an zu sparen? Wir haben doch abgesprochen, dass wir jeden Monat Geld zur Seite legen wollen. Wenn wir nicht jetzt etwas sparen, sterben wir eines Tages arm. Hey, hör dir mal die Geschichte von meinem Onkel Brody an. Er erzählt sie. Klingt, als wäre dieser Brody ein ganz schöner Idiot gewesen. Aber bloß, weil er so dämlich mit seinen Millionen umgegangen ist, sollen wir überhaupt nichts sparen? Das ist bekloppt. Impulsive stürzen sich unmittelbar in eine Debatte. Für sie ist das Überzeugen des anderen der einzige Teil des Streits, auf den es ankommt. Noch einmal zusammengefasst: Die drei Konfliktstile und Überzeugungsversuche. Vermeider: Kein Versuch zu überzeugen, sie einigen sich darauf, dass sie unterschiedlicher Meinung sind. Validierer: Sie legen zuerst das Problem dar, erstellen eine Agenda, gehen aber allzu schnell zu Überzeugungsversuchen über. Impulsive fangen sofort mit einem Überzeugungsversuch an, wollen, dass das Gegenüber sich sofort engagiert und in die Debatte stürzt. Hier möchten wir zwei wichtige Anmerkungen machen. Erstens: Die meisten Menschen quer durch alle Konfliktstile neigen dazu, sehr schnell zum Überzeugen überzugehen, mit Ausnahme der Vermeider, die es auslassen. Entweder springen sie mitten hinein, die Impulsiven, oder sie versuchen schnell, den anderen auf ihre Seite zu ziehen, sobald das Problem auf dem Tisch liegt, die Validierer. Doch zwischen dem Erstellen einer Agenda und dem Versuch, den anderen zu überzeugen, muss es viel mehr Raum für die Erforschung der Innenwelt des anderen geben. Und die meisten von uns wissen nicht, wie man das innerhalb eines Konflikts tun kann. Zweitens: Man kann sehen, dass diese unterschiedliche Einstellung zum Überzeugen leicht zu Missverständnissen und Streit führen kann. Während ein eher konfliktvermeidender Mensch jeden Versuch, ihn zu überzeugen, als Angriff werten wird, kann ein eher impulsiver Partner eine Weigerung, auf einen Überzeugungsversuch einzugehen, als Zurückweisung oder als bewusstes, kaltes Abwenden interpretieren.